Herzlich willkommen zum Interview-Podcast vom Sell-Magazin Sell Mundart, die 6. Folge. Heute sind wir bei der Solawi in Borg in den Lipperauen, solidarische Landwirtschaft, und wir interviewen die Bio-Landwirtin Anne Reigers, die 2019 den Hof gegründet hat. Wir, das sind von der Sell-Magazin-Redaktion Petra Burkhardt und ich, Oliver Hübner. Ja, wir hatten im Vorgespräch schon so ein bisschen, dass es interessant ist oder nicht einfach in zwei Sätzen zu erzählen, solidarische Landwirtschaft. Was ist solidarische Landwirtschaft, das Prinzip?
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so einfach und schnell zu erklären. Solidarische Landwirtschaft ist ein direkter Zusammenschluss zwischen einem landwirtschaftlichen Betrieb und den Verbrauchern. Bei uns ist es so, dass wir einen Gemüsebetrieb haben und mit den Haushalten, aktuell sind es 90 Haushalte, direkte Verträge schließen und für ein Jahr uns zusammentun. Man wird Mitglied für ein Jahr bei uns auf dem Hof, zahlt einen monatlichen Beitrag und bekommt dafür ungefähr 10 Monate im Jahr wöchentlich eine ganz tolle, vielfältige Gemüsekiste.
Wie läuft das ab, wenn ich jetzt Kunde ein Abo bei euch mache? Wie würde das dann für mich in der Praxis ablaufen?
Also es ist so, dass wir immer unsere Saison zum 1. März starten. Mhm. Wir haben vorher eine sogenannte Bieterrunde, die in der Regel im November stattfindet. Dieses Jahr ausnahmsweise mal im Januar. Und da treffen sich alle, die in dem kommenden Jahr, in der kommenden Saison gerne in den Genuss von unserem Gemüse kommen sollen oder möchten, und kommen zu uns. Dann stellen wir unser Jahresbudget vor. Also im Endeffekt ist es eine sehr gläserne Produktion, was wir hier machen. Wir erzählen genau, was brauchen wir an Geld, damit der Betrieb funktioniert. Da ist ein Großteil sind die Gehälter natürlich für Landwirtinnen und Gemüsegärtner, die bei uns angestellt sind, für unser Team. Und Maschinenkosten, Saatgut, Jungpflanzen, das wird genau erklärt. Und dieser Betrag wird dann geteilt, den wir pro Jahr brauchen, durch die 12 Monate und durch die anwesenden Ernteteile, also durch die 90 Menschen, die aktuell Gemüse beziehen. Dann ist es so, dass dieser Richtwert dann ab dem 1.3. gezahlt wird und jeden Freitag und Samstag bei uns eine Gemüseabholung ist. Und da wird alles geerntet, was das Feld so hergibt. Und genau, eine vielfältige Gemüsekiste wandert dann in die Kühlschränke nach Hause.
Also eigentlich genau dann die Saisonware, die gerade reif ist, die gerade wächst, die ihr ernten könnt in der Woche, wird dann am Wochenende an die Ernteteiler vergeben.
Ganz genau. Also wir bauen bei uns im Betrieb ungefähr 60 verschiedene Gemüsesorten an. Eigentlich alles, fast alles, was das Herz begehrt. Und noch Blumen und Johannisbeeren. Und dann ist es so, dass wir freitags das ernten, was reif ist. Das sind so in der Regel im Frühjahr 5, 6, 7 verschiedene Gemüsesorten, und dann steigert sich das in der Saison. Ab Juli, August gibt es dann 10, 11, 12, 13 verschiedene Gemüsesorten und Kräuter noch dazu, die dann abgeholt werden können. Und da es ja heißt, wir teilen uns die Ernte, daher kommt der Name Ernteteiler, ist es so, dass wir einfach komplett ernten, was da ist, und dann wird von unserem Team abgezählt und gewogen, was wir anbieten können an dem Tag. Und jeder Ernteteiler bekommt sein 90stel aktuell davon und kann das dann mit nach Hause nehmen. Dann steht einfach eine Tafel bereit, auf der genau steht, in dieser Woche gehört zu deinem Anteil ein Kilo Möhren, ein Kopfsalat, 500 Gramm rote Beete und so weiter, ein Bund Schnittlauch. Und dann machen sich die Ernteteiler das selber fertig. Und es ist so ein bisschen aufgebaut wie ein Marktstand. Genau, steht alles bereit, Wagen stehen bereit. Und dann darf jeder seinen Anteil, den er mitfinanziert hat, mit nach Hause nehmen.
Und fährt dann am Samstagmittag mit einer großen Kiste voll Gemüse nach Hause.
Ganz genau. Also Abholung ist ja freitags und samstags immer, dass man schön am Wochenende sich was Leckeres kochen kann und auch die ganze Woche gut versorgt ist.
Richtet ihr euch nach dem Angebot auch nach den Wünschen der Ernteteile? Also wenn ich jetzt sage, im letzten Jahr hat mir das besonders gut geschmeckt oder das war immer toll oder mach doch mal davon mehr, könnt ihr das dann in die Jahresplanung einbeziehen?
Ja, das können wir auf jeden Fall schon. Also Wünsche dürfen immer geäußert werden. Wir sind ja organisiert als Verein. Der Verein ist der Träger hier auf dem Hof und alle Ernteteiler sind automatisch immer Vereinsmitglieder und genau treffen uns Gärtnerteam ja auch immer an während der Abholung und können jederzeit Wünsche äußern oder bei der Jahreshauptversammlung, die wir natürlich auch machen müssen und ja auch per Mail oder WhatsApp oder so. Wir kriegen immer wieder mal Ideen und Tipps, was so gewünscht wird, aber insgesamt muss man sagen, dass wir schon, ja, viele, viele Wünsche erfüllen, weil es halt eben schon ein sehr großes Sortiment ist, also mehr als man in jedem Supermarkt bekommen würde und ja, ganz außergewöhnliche Sorten, teilweise auch Gemüsesorten, die ja, man hier überhaupt nicht so bekäme, wenn man nicht auf einen tollen Markt fährt.
Mhm, zum Beispiel?
Um das Ganze noch interessanter zu machen. Also zum Beispiel kommen jetzt bald die Flower Sprouts. Das ist eine Kreuzung aus Grünkohl und Rosenkohl. Das ist immer super beliebt. Das ist wirklich so ein Highlight nochmal im Winter. Da freuen sich alle immer sehr drauf. Dann gibt es im Frühjahr den Hirschhorn-Wegerich. Der wächst super schnell und kann dann frühzeitig geerntet werden. Das ist für uns Gärtner ein tolles Gemüse, weil er auch keine Schädlinge hat, die den mögen. Und genau, kann als Salat gegessen werden oder gekocht. Das ist ein altes Gemüse. Oder Sachen wie Mangold kennen viele schon nicht. Oder Schwarzkohl bauen wir an. Und da sind schon, eigentlich gucken wir immer, dass es immer wieder Überraschungen gibt. Und auch durch diese Vielfalt die Mitgliedschaft in einer Solawi ja, noch interessanter wird.
Man kriegt ja auch besonders frisches Gemüse dann. Also es ist, glaube ich, nicht üblich, dass man im Supermarkt Gemüse kaufen kann, was am gleichen Tag oder Vortag geerntet wurde, denke ich mal. Da hat man die Vertriebswege dazwischen, Zwischenhändler, Transportwege, das entfällt ja alles hier.
Ja, ganz genau. Also in der Regel ernten wir wirklich alles am Freitagmorgen. Ab 6 Uhr geht es dann los im Sommer und ab 16 Uhr wird das Gemüse schon abgeholt. Also frischer kann man es eigentlich fast nirgendwo bekommen, wenn man sich anguckt, was für Transportwege das Gemüse schon hinter sich hat, was im Discounter landet. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität, die man hier bekommt. Und dementsprechend lang hält sich das auch. Also so ein Kopfsalat ist überhaupt kein Problem, 5-6 Tage im Kühlschrank zu lagern. Und es ist vor allen Dingen auch alles richtig reif geerntet. Also die Tomaten ist das allerbeste Beispiel. Da warten unsere Ernteteiler immer sehnsüchtig drauf, dass es losgeht mit den Tomaten und Gurken und Paprika, weil das einfach, die werden vollreif geerntet bei uns. Die müssen nicht so gezüchtet sein, dass sie einen ganz langen Transportweg in der Verpackung aushalten, sondern die sind auf jeden Fall so, ja, wir suchen Sorten aus, die geschmacklich einfach extrem überzeugen und dann ist das ja eine reine Süßigkeit teilweise, je nach Sorte. Das, genau, das ist super beliebt, gerade die Tomatenzeit und dann gibt es so für jeden, wenn es gut läuft, ein Kilo Tomaten jede Woche. Das ist schon ein sehr beliebtes Gemüse.
Ab Frühsommer oder?
Ja, so ab Juli geht's los.
Später, Tomaten, ah, okay.
Ja, genau. Die werden Mitte Mai erst gepflanzt, weil es uns noch Früchte geben kann vorher. Und dann gibt es Tomaten. Und ja, das ist auf jeden Fall, das ist auch immer das, was wir an Feedback bekommen, dass das einfach von der Frische, von der Qualität her ja, wenig Vergleichbares gibt. Es gibt natürlich auch noch andere Direktvermarkter hier. Aber ich denke, so direkt ein paar Stunden vorher geerntet, das ist schon sehr besonders. Und das ist nur jetzt im Winter so, dass wir dann einen Teil schon im Lager haben, weil natürlich nicht alles jetzt Frost aushält. Und dann gibt es Sachen wie Knollensellerie, rote Beete, Möhren, die einfach schon im Lager darauf warten, dass sie verteilt werden. Die sind aber trotzdem noch sehr frisch. Genau, geschmacklich immer noch super. Und dann kommen Salate aus dem Folientunnel dazu. Und ja, Kohl, der den Frost auch aushält, das ist dann wirklich am Tag vorher oder am selben Tag noch geerntet, je nachdem, wie das Wetter so mitspielt.
Wie groß ist euer Team?
Also unser Team besteht zum einen natürlich aus dem Vorstand, ganz klassisch im Verein. Wir sind drei Leute, die den Vorstand bilden und unser Gärtnerteam, das bin ich und Merle, die ist Gemüsegärtnerin und Florian als unser Landwirt und wir werden noch unterstützt von einer jungen Frau aus Frankreich, die ein freiwilliges ökologisches Jahr bei uns macht. Und dann haben wir seit dem letzten Jahr, was uns echt sehr viel Freude gemacht hat, immer wieder freiwillige Helfer aus aller Welt hier bei uns mit auf dem Hof über das WUF-Programm. Das sind dann Menschen, die einfach mal reinschnuppern wollen in die Landwirtschaft und bei uns auf dem Hof dann mitleben für die Zeit. Manchmal ist es nur eine Woche, manchmal einen Monat, die hier wohnen und ein bisschen, so bis zu 4 Stunden am Tag, ein bisschen mal mit anfassen und sich das Ganze mal angucken und dafür genau Kost und Logis und eine richtig gute Zeit hier auf dem Hof kriegen. Da haben wir immer sehr viel Spaß mit und wir hatten genau, der am weitesten gereiste kam aus Tennessee dieses Jahr. Das ist schon ein Erlebnis, wenn dann solche Leute nach Borg kommen, um hier in der Landwirtschaft mitzuhelfen.
Wie sagt man dann? Workation oder sowas?
Ja, so ähnlich, genau. Das macht uns total Spaß, weil wir unheimlich alles offene Leute sind und gerne mit anderen Leuten zu tun haben. Und wenn man dann Unterstützung auf dem Acker hat, zu tun haben wir immer genug. Und wenn dann Leute einfach das toll finden, was wir hier machen und da mal reinschnuppern wollen, ist das eine super Erfahrung und bringt uns sehr viel Freude. Aber das Kernteam ist halt ein Dreierteam, das in der Hochsaison, also zwischen April und September, eigentlich ja fast alle Vollzeit arbeiten. Und jetzt im Winter ist es gerade ruhiger. Jetzt wird ein bisschen Überstunden abgebummelt.
Aber ihr habt ja nicht nur ein tolles Team, was hier arbeitet. Ihr schafft auch eine Art Gemeinschaft mit diesen Ernteteilern. Kannst du da was zu sagen?
Ganz genau. Also es ist schon so gedacht, dass es nicht nur ein reines, ich hole mein Gemüse ab und fahre wieder nach Hause, hier ist auf dem Hof, sondern wir laden auch alle Ernteteiler ein, an Aktionstagen oder Mitmachtagen teilzunehmen. Es ist dann so 1 bis 2 Mal im Monat. Samstags laden wir ein, zum Beispiel mit uns Zwiebeln zu stecken und danach gibt es einen netten Abschluss. Dieses Jahr haben wir nachher den Lehmofen angeheizt und Zwiebelflammkuchen gemacht dann direkt. Es war total schön. Und es gibt ganz viele Sachen, wo man sich einbringen kann, wenn man möchte. Das ist absolut kein Pflichtprogramm. Aber wir laden schon dazu ein, auch mal so einen Einblick zu kriegen, was wir überhaupt an Arbeit da so verrichten auf dem Acker. Das ist vielen ja gar nicht klar, was wir da machen und was das für schwere Arbeit ist und das bei Wind und Wetter. Und da ist es schon schön, wenn wir auch mal Unterstützung kriegen. Gerade auch bei der Ernte. Das ist immer ein schöner Einblick und dann wird das auch einfach ganz anders wertgeschätzt, wie viel Arbeit da drin steckt in dem Gemüse. Ja, uns ist das wichtig, dass das hier ein nettes Miteinander ist, dann auch nicht nur im Team, sondern auch wirklich unter den Ernteteilern und Vereinsmitgliedern. Und da sind wir sehr, sehr happy mit, vor allem, weil wir ja auch so viel schönes Feedback bekommen als Gärtner. Das ist ja das, was man, die Landwirte, die an den normalen Handel liefern, die kriegen oft nicht so nette Sachen zu hören oder halt hintenrum zu hören, dass sie besser auf die Umwelt aufpassen sollten und vieles nicht richtig machen und kriegen nie zu hören, ihr macht einen super Job und baut tolles Gemüse an und das ist für uns halt echt, echt klasse, weil wir da immer im Austausch sind und genau ein super schönes Feedback bekommen.
Das Mithelfen, ist das auch Teil des solidarischen Prinzips oder bezieht sich solidarische Landwirtschaft dann mehr auf die grundsätzliche Finanzierung schon mal übers Jahr?
Also das Solidarische bezieht sich eigentlich auf mehrere Sachen. Also diese Finanzierung ist halt wirklich so, hatte ich gerade noch gar nicht erzählt, in der Bieterrunde ist es so, dass wir halt einen monatlichen Wert ausrechnen, aber jeder quasi in einem geheimen Verfahren auf einen Zettel schreiben kann, was er in der Lage ist zu geben, sodass einfach eine Mutter, alleinerziehende Mutter mit mehreren Kindern ruhig ein bisschen weniger geben kann und jemand, der richtig gut verdient, der gibt dann mehr. Und wichtig ist einfach nur, dass die komplette Summe gedeckt ist nachher. Und genau, das ist natürlich einmal ein Teil des Solidarischen, aber es soll auch solidarisch sein zwischen dem Kunden oder Ernteteiler und dem landwirtschaftlichen Betrieb, weil es ja in der Regel so ist, dass der Betrieb für alles haftet, wenn es man einen schlimmen Hagelschauer oder was auch immer gibt, hat man halt eine komplett ruinierte Ernte. Wenn man Glück hat, ist man gut versichert, aber es kann natürlich auch schnell Totalschaden und ein großes Problem für den Betrieb geben. Und bei uns ist es so, dass es auch Solidarität gezeigt werden soll, dass in dem Fall, wenn mal irgendwas nicht super läuft, die Ernte ist ja quasi vorfinanziert. Also wir bekommen im Voraus immer monatlich schon das Geld und wir wissen, wir haben fürs ganze Jahr Ernteteiler und das macht es für uns ein bisschen einfacher, weil wir in den letzten Jahren zum Beispiel, wenn es gar nicht geregnet hat, natürlich schon auch mal Dürreschäden haben und dann gibt es auch mal eine Woche, wo es nicht so viel gibt wie geplant und das wird dann von der Ernteteilergemeinschaft mitgetragen. Und das Gute ist aber, dass wir halt eine riesige Vielfalt anbauen, sodass das eigentlich immer wieder durch andere Gemüsesorten, die dann gut funktionieren, zu der Zeit aufgefangen wird und es keine großen Lücken gibt. Aber vom Prinzip her genau ist das auch mit dem Solidarischen gemeint.
Ich gehe jetzt ins 8. Jahr, stimmt das, wenn ihr 2019 angefangen habt?
Ja, richtig.
Wir haben Januar 2026, genau,
ja, wenn man es später hört. Das 8. Jahr geht los.
Wie oft ist das dann passiert, dass eine Sorte dann mal komplett ausgefallen ist oder mehrere in der Zeit?
Es ist eigentlich jedes Jahr so, dass manche Sachen funktionieren und andere nicht. Mhm. Im letzten Jahr war Spinat total problematisch, haben wir aber tatsächlich auch von anderen Betrieben gehört, mit denen wir viel im Austausch sind. Das Jahr davor war rote Beete, nur kleine rote Beete, also manchmal steckt man auch nicht drin und kann nicht immer gegensteuern. Also manchmal wissen wir natürlich, woran es liegt, wenn irgendwelche Schadinsekten auftauchen. Dann weiß man, es gibt vielleicht weniger Ernte, aber in der Regel ist es wirklich, also eigentlich hat man jedes Jahr Kulturen, die super sind und andere, die nicht so toll sind und dann gleicht sich das immer aus und so richtigen Totalausfall hatten wir noch nie. Also die Kisten waren die letzten 2 Jahre besonders gut gefüllt und wir sind super zufrieden mit dem, was wir geerntet haben und unsere Mitglieder auch.
Also für dich nach wie vor das optimale Prinzip, mit dem du arbeitest?
Ja, also ich finde das Prinzip der solidarischen Landwirtschaft super. Also ich finde es ganz toll, dass unsere Kunden, Ernteteiler, einfach einen Einblick bekommen, was wir machen, dass sie nachfragen können und dass sie, wir sagen ja genau, was wir auf dem Acker an Düngemitteln verwenden. Wir sind kein zertifizierter Biobetrieb, aber wir wirtschaften komplett biologisch und genau, das ist halt alles ganz, ganz transparent und die sehen dann halt auch, was für Probleme wir alle haben und womit man zu kämpfen hat und dass es nicht so ist, dass man, keine Ahnung, eine Zucchini aussät und nach 8 Wochen fängt man halt an zu ernten und dann ist gut. Also dazwischen sind halt viele, viele Arbeitsschritte und ohne die läuft es nicht und das ist halt dann schön, wenn die mal einen Einblick bekommen könnten, das auch sehen, was wir machen.
Wie bist du dahin gekommen zum Prinzip Solavi? Welchen Weg bist du gegangen?
Also ich habe ja erst Baumschulgärtnerin gelernt und dann hat es mich doch in die Landwirtschaft gezogen und habe auf ökologischen Betrieben, auf Biolandbetrieben gelernt und war also von dem biologischen Landbau sowieso total überzeugt, weil ich es einfach einen richtigen Weg finde, zu versuchen, mit der Natur zu wirtschaften. Und wir hatten hier auf dem Hof unsere Flächen eigentlich alle verpachtet, als wir hergezogen sind und haben nur ein bisschen Selbstversorgerlandwirtschaft gemacht und genau, die Kinder großgezogen und dann war halt klar, dass wir ein paar Flächen zurückbekommen können, die verpachtet waren und da war das halt diese solidarische Landwirtschaft, so vor 8, 9 Jahren habe ich die ersten Mal davon gehört, ja, eigentlich eine super Idee, um einen ganz kleinen Betrieb auch wieder ans Laufen zu kriegen. Das ist ja, was wir hier bewirtschaften mit insgesamt 2 Hektar. Das ist ja winzig für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland. Und dafür ist das einfach eine richtig tolle Sache gewesen. Es gibt in Dortmund eine solidarische Landwirtschaft, die, glaube ich, jetzt 12. oder 13. Jahr schon gehen, genau, mit denen wir auch viel im Austausch stehen. Und da konnten wir halt einige Jahre gut beobachten, wie das so angelaufen ist. Und ja, ich fand das von Anfang an toll, weil wir immer ja, gerne viele Menschen um uns haben. Und diese Vielfalt ist einfach total klasse. Und ja, dieses ganz Transparente, was wir hier so machen, das gefällt mir einfach sehr gut.
Viele Menschen heißt bei euch auch, ihr nehmt die Kinder mit ins Boot. Die dürfen da auch mithelfen.
Ja, genau. Jeder, der kann und möchte, darf mithelfen. Und wir laden definitiv die Kinder auch immer extra ein, weil wir einfach das super wichtig finden, dass die sehen, wo das Essen herkommt und das eben nicht nur aus der Plastikverpackung im Supermarkt irgendwo herkommt, sondern dass es wo und wie es wächst. Und genau, da sind gerade die Familien mit Kindern immer besonders eingeladen und wir versuchen auch Aktionstage extra so zu gestalten, dass die halt für Familien besonders spannend sind und das macht uns richtig viel Freude. Unsere Merle ist auch Bauernhofpädagogin, die hat jetzt vor Weihnachten noch eine Aktion extra für Kinder gemacht, da ging es dann eher um die Tiere auf dem Hof, aber Kinder sind halt sehr empfänglich dafür, also die haben sofort einen Spaß daran, in der Natur zu sein und haben Spaß daran, sich anzugucken, was für Tiere gibt es denn da in der Erde. Wir haben auch ab und zu mal Schulklassen und Kindergärten hier, mit denen wir Aktionen auf dem Acker machen. Die kommen dann meist so für 2,5, 3 Stunden und machen eigentlich alles mit uns Gärtnern, was wir auch machen würden, und helfen uns beim Unkrautjäten und beim Pflanzen und beim Ernten. Und dann ist am Anfang das Geschrei groß, wenn die ersten Schnecken entdeckt werden und wenn man den Kindern dann mal so ein bisschen erzählt, wofür alle Tiere gut sind und ja, dass die Regenwürmer ganz wichtig sind und genau, dass die Maikäfer jetzt gekommen sind, weil wir eben Läuse haben und uns bei der Bekämpfung helfen, dann sind die alle total begeistert und sind da, ja, sind da sofort so dran, anders als manche Erwachsene. Die brauchen ein bisschen länger, aber bei den Kindern, es macht ja sehr viel Spaß und halten wir für sinnvoll, vor allem diesen guten Umgang mit der Natur und genau, die so ein bisschen beibringen, dass wir da doch von abhängig sind und da deswegen sehr gut, sie sehr gut behüten sollten.
Oh, dann ist das auch ein vielfältigeres Arbeiten als jetzt auf einem klassischen Hof, selbst auf einem klassischen Biohof sicherlich, oder?
Ja, es sind viele, gerade Biobetriebe sind ja auch sehr vielfältig, gerade die Demeterhöfe, die haben zum Beispiel eine sehr, sehr große Fruchtfolge und haben eigentlich auch alle möglichen Tiere. Das ist schon viel noch wie Landwirtschaft früher oder wie sie heute in den Bilderbüchern immer so schön gezeigt wird. Da gibt es schon viele Betriebe, aber es ist definitiv bei uns sehr, sehr vielfältig auf ganz kleiner Fläche und das macht es auch total kompliziert. Also wir haben ein ganz extrem durchgetakteten Anbauplan, damit wir einfach übers Jahr immer gut gefüllte Kisten haben, aber auch nicht zu viel, nicht zu wenig und eine, ja, von allem etwas, jede Woche Salate und Kräuter dabei. Und das ist schon sehr, sehr aufwendig. Das wird immer sehr unterschätzt, wenn wir immer so Führungen machen und mal zeigen, was wir hier machen. Und dann gibt es immer einen großen Aha-Effekt, wo man sich was völlig anderes drunter vorstellt oder viele sich wundern, dass wir hier mit drei Angestellten das Ganze machen. Es wird immer gerne nicht ganz so ernst genommen, aber es ist schon absolut ernstzunehmende Landwirtschaft, nur halt in einem, ja, auf ganz klein runtergebrochen und dann in, ja, machen wir halt von allem etwas. Wir pflanzen zum Beispiel das komplette Jahr über alle zwei Wochen 300 Salate und das geht dann ja von März bis September so durch und ich weiß, fünfmal pflanzen wir Blumenkohl und Brokkoli und dann halt immer nur in den Sätzen, die wir brauchen. Es ist schon gar nicht so einfach und man muss schon viel Wissen mitbringen, um das ja, möglichst gut hinzubekommen, damit auch alle zufrieden sind mit dem, was wir nachher ernten können.
Und ihr macht ja auch viel manuell. Also es ist ja jetzt nicht eine Arbeit, die groß mit Technik unterstützt werden könnte, ne? Es kann ja kein Trecker Grünkohl ernten oder so.
Ja, ganz genau. Also bei uns wir haben, ich weiß nicht, um die 200 Gemüsebeete auf dem Acker und die sind alle nur so 30 Meter lang und noch nicht mal einen Meter breit und da passiert fast alles von Hand. Also wir machen die ganze Beetvorbereitung mit so Einachstreckern, wo man wirklich hinterherläuft im Endeffekt. Da werden die Beete mit gefräst oder die Wege gemulcht und ansonsten die komplette Unkrautbekämpfung, das ganze Pflanzen, das komplette Ernten und so ist alles Handarbeit. Deswegen sind wir auch zu dritt und freuen uns im Sommer über Leute, die noch Lust haben, mit anzufassen, weil schon immer viel zu tun ist.
Weil du eben von Aha-Effekt gesprochen hast, bin auch seit einigen Jahren dabei und es ist immer wieder ein Aha-Effekt, neue Gemüse kennenzulernen. Ihr habt viele Sorten, die ich nie gekannt habe. Und ich finde es so klasse, dass ihr dann auch im Hofbrief schreibt, was man damit machen kann. Weil man ist ja in mancherlei Hinsicht auch Anfänger und Lernender, wenn man hier einsteigt.
Ja, das ist definitiv so. Vom Hofbrief haben wir gerade noch gar nicht erzählt bisher. Das ist auch was, womit wir alle Ernteteiler immer informieren, damit sie wissen, was geerntet wird am Freitag. Der geht meistens Mitte der Woche raus. Und genau, was so passiert auf dem Acker, was gut und was schlecht läuft. Und da geben wir uns auch Mühe, schon gerade für die besonderen Sachen, wie Schwarzwurzeln zum Beispiel, wird es jetzt bald geben, schon Tipps mitzugeben, wie man mit dem umgeht, was man damit machen kann und schon richtig Rezepte mitzugeben. Und ja, wir hören das immer wieder von neuen Ernteteilern, dass das am Anfang schon so ein bisschen Lernen ist, dass man gerade, wenn man vielleicht nicht mehr vorher so viel immer alles ganz frisch gekauft hat, man muss erstmal schauen, welches Gemüse muss ich relativ zügig verarbeiten, wie Spinat, der hält sich natürlich nicht so lange, frischer Blattspinat. Dann andere Gemüse, wie lange kann ich die liegen lassen, wie lagere ich die am besten? Und da versuchen wir schon immer was mitzugeben, damit alle wissen, was sie damit Schönes anstellen können und Schönes kochen können. Und bitten auch immer mal Ernteteiler, auch Rezepte uns so geben, die wir dann verbreiten können, die sich einfach bewährt haben. Das ist auch immer schön, mal zu gucken, was wird da eigentlich Leckeres nachher draus gemacht.
Und genauso schön finde ich es auch, dass man Blumen mal pflücken kann im Sommer. Das mag sich albern anhören, aber es ist einfach eine wunderschöne Vielfalt, die da drin ist und was einfach Freude macht, da über den Acker zu gehen und mal zu sehen, wie eure Pflanzen wachsen, wie einige Pflanzen im Ganzen aussehen, die man sonst im Supermarkt ja nur in Teilen kennt. Und auch Blumen mitzunehmen und zu gucken, was da alles so blüht und bekrabbelt wird in der Sommerzeit.
Ja, mit den Blumen haben wir tatsächlich mal aus Spaß angefangen. Wir haben ja auf dem ganzen Acker auch teilweise mehrjährige Blühstreifen mittlerweile, um die Nützlinge anzuziehen und den Insektenfutter zu bieten. Und dann auch immer einjährige Blühstreifen sehen wir aus. Und irgendwann haben wir gedacht, es wäre eigentlich schön, wenn die Ernteteiler da auch noch direkt von profitieren können. Und haben angefangen, ein paar Beete mit Schnittblumen anzubauen, die jetzt genau einfach zum Selbstpflücken sind. Wenn dann das Gemüse abgeholt wird, genau, kann man nachher nochmal auf den Acker gehen und sich einen schönen Strauß pflücken. Und auch Johannisbeeren im Sommer, Frühsommer. Die sind dann auch zur Selbsternte da.
Das gibt es ja auch sehr häufig, ne? So Erdbeeren zum selber pflücken, aber das ist jetzt nicht ein Prinzip, was ihr ausweiten könntet auf andere Gemüsesorten auch.
Also es gibt mittlerweile auch Selbsternte-Solavis. Aber das, glaube ich, kommt auch sehr darauf an, in welcher Gegend in Deutschland man ist. Also wo vielleicht super viel alternative Leute sind, die auch Lust haben, viel mit auf den Acker zu gehen. Da klappt das. Ich kann es mir bei uns jetzt nicht unbedingt so vorstellen. Das ist nicht ganz einfach. Bei den Johannisbeeren und Schnittblumen bietet es sich einfach total an. Da kann nicht viel schief gehen. Genau. Und Erdbeeren machen wir nicht, weil die einfach sehr speziell und die müssen einfach jeden Tag durchgeerntet werden und nicht nur freitags, samstags zur Abholung. Genau, deswegen haben wir da bis jetzt, werden wir immer wieder mal gefragt, aber das ist eine der wenigen Sachen, wo wir dann doch Nein sagen und nicht mit anfangen, die gibt es dann beim Nachbarbauern.
Gegenüber ist auch so ein Hof, wo man auch selber ernten kann. Ne?
Genau, gegenüber ist da bei uns der Gemüsehof Bleckmann, der einen großen Hofladen hat und genau immer Erdbeeren zur Selbsternte. Was wir auch nicht machen, sind Kartoffeln, das ist eins der Sachen, wo man einfach eine große Fläche anbauen müsste, um alle mit Kartoffeln zu versorgen und das definitiv auch maschinell ernten müsste, das von Hand zu machen, das wäre Wahnsinn. Und da haben wir jetzt eine Abmachung mit einem anderen Naturlandbetrieb aus Unna, genau, da konnten unsere Ernteteiler sich quasi Kartoffeln bestellen und bezahlen für den Winter und können jetzt alle 2 Wochen auch noch Kartoffeln von hier dann mitnehmen nach Hause. Das kommt sehr gut an. Und wenn es sonst im Sommer Kartoffeln oder bei uns Stielmus gibt, dann fahren viele rüber zum Nachbarn und holen da dann die Kartoffeln dazu für den leckeren Stielmus-Eintopf.
Thema ist ja immer auch der Klimawandel. Wie beeinflusst der eure Arbeit?
Also uns gibt es ja, wie gesagt, jetzt seit 7 Jahren und es ist schon heftig zu merken. Also es ist ja schon immer mehr hin und her. Ich arbeite ja, seit ich Baumschulgärtnerin gelernt habe, draußen und ich finde, es ist schon arg zu merken, dass sich was tut, weil es halt immer mehr Extreme gibt. Wir hatten ja 3 oder 4 Jahre sogar, die ja sehr, sehr trocken waren hier, also wo wir echt zu kämpfen hatten und ohne Bewässerung absolut nicht ausgekommen wären, gerade auf unserem sandigen Boden. Und ja, jetzt haben wir plötzlich wieder richtigen Winter, haben wir die letzten Jahre ja fast gar nicht gehabt. Also es wird schon schwieriger. Wir haben diese Schwankungen im Sommer, sorgen schnell dafür, dass Salate zum Beispiel anfangen zu schießen und dann in Blüte gehen. Dann sind die innerhalb von ein paar Tagen, kann man die nicht mehr ernten. Da brauchen wir jetzt dringend eine Kühlung auch wirklich für den Sommer, um einfach Sachen doch schon eher ernten zu können und kühl zu stellen. Weil sie sonst eben nicht mehr geerntet werden können, weil es einfach zu extremes Hin und Her ist. Und ja, im Herbst ist es schwierig, Sachen überhaupt ins Lager zu holen, wenn es dann Ende Oktober noch 15 Grad sind, dann ist es viel zu warm. Also es macht es definitiv schwieriger und natürlich auch, ja, also wir haben eigentlich mehr Arbeit, wenn wir unheimlich viel bewässern müssen. Dieses Jahr haben wir im März die ersten Sachen gepflanzt und hatten nachts noch Frost und mussten tagsüber bewässern, weil es so trocken war. Und das war schon, fand ich schon sehr erstaunlich, weil der März ja doch eher ein nasser Monat ist. Und das war schon, ja, gibt einem schon ein bisschen zu denken. Also das wird definitiv schwierig, damit umzugehen, wenn das immer extremer wird oder immer ja, immer weniger planbar. Das ist wahrscheinlich das Passende, was man eigentlich, das heißt ja immer, wir sollen uns anpassen. Aber ich glaube, das wird für die Landwirtschaft verdammt schwierig.
Bezieht sich das dann auch auf die Auswahl von anderen Gemüsesorten, die da pflegeleichter sind oder an andere Bedingungen anpassbar sind?
Ja, ist schwierig. Also es gibt natürlich einige Sachen, also eher aber was unseren Boden angeht, da müssen wir sehr drauf achten. Das hat jetzt mit Klima wenig zu tun, dass wir die Sorten gut anpassen, die mit so einem armen Boden klarkommen. Aber ja, also es gibt natürlich Kulturen, die extrem viel Wasser brauchen, aber das sind halt auch die beliebtesten, wie Tomaten und Gurken. Das ist halt so ein bisschen das Dilemma. Eigentlich dürfte man die in so einem breiten Graden nicht mehr so viel anbauen, solche Sachen, und auch nicht in, also erst recht nicht da, wo es noch weniger Wasser gibt in Spanien. Das ist halt verrückt. Genau, das gehört, die beliebtesten Kulturen am meisten Wasser brauchen. Das ist schon sehr viel, was da in so einen Folientunnel reingeht. Aber wir gucken halt bei allem, dass wir ja auch trotzdem wassersparend immer bewässern, möglichst abends die Bewässerung anstellen, dass man solche Sachen anpasst und versucht, trotz Bewässerung alles sparsam zu machen und zu bewässern, wenn es nicht so windig ist, oder ja, bestenfalls wirklich abends, damit das Wasser überhaupt erstmal richtig von der Pflanze aufgenommen werden kann, bevor es schon wieder verdunstet, weil es ja auch immer mehr so ist, dass es im Sommer unheimlich windig auch ist, und das bei 30 Grad oder so, da kann ich mich zumindest nicht so dran erinnern, dass das ja, vor 20 Jahren so war, dass man halt bei richtiger Hitze so viel Sturm hat, und dann trocknet es ja extrem schnell aus. Ja, da versuchen wir, das gute Mittelmaß zu finden. Wir mulchen zum Beispiel einen Teil der Kulturen. Das hat sich als sehr gut rausgestellt, ist allerdings auch extrem arbeitsintensiv. Das heißt, dass wir so einen halben Hektar Kleegras noch haben neben unserer Fläche, und in Kooperation mit einem Biolandwirt hier aus den Rieselfeldern, der schneidet uns das dann und holt das mit dem Ladewagen runter, kippt uns einen Riesenberg auf den Acker, und damit mulchen wir dann, also packen das richtig dick auf die Erde drauf, und das sorgt dann dafür, dass das Wasser viel länger in der Erde bleibt, und genau, in der man längst, also wir müssen vielleicht jedes dritte Mal die Bewässerung da, wo gemulcht ist, mitlaufen lassen, weil das ja sehr, sehr wassersparend ist.
Und dann so eine richtige Schicht?
Ist, genau, da wird richtig, also bestimmt 15 cm hoch wird da dieses Klee- und Grasgemisch einfach draufgekippt, und danach holen wir die Pflanzen wieder raus. Die stehen ja schön in der Reihe, die Kürbisse, und genau, dann werden die einmal eingepackt, und dann ist das super, also auch für Nährstoffzufuhr, wenn das verrottet.
Ja. Du bist ja eh mit alternativen Methoden halt auch Schädlingsbekämpfung betreiben im Rahmen des Biolandbaus. Was ist da möglich?
Ja, das sind natürlich was, also besonders eingeschränkt sind wir so, was Pilzerkrankungen angeht, und die sind auch nicht so einfach, wenn gerade die Sommer so extrem unterschiedlich sind und mal Hitze und Regen, so mit hoher Luftfeuchtigkeit, dann gibt es schnell mal viel Pilzerkrankung. Da machen wir gar nichts. Da müssen wir einfach hoffen, dass wir durch viel Wind, dass wir, genau, dann ist es immer besser, wenn das gut belüftet ist, das ganze Gemüse, dass wir das so hinstellen auf dem Acker, genau, dass es den Wind auch abbekommt. Und ansonsten setzen wir, wenn eine bestimmte Schadschwelle überschritten ist, bei Läusen zum Beispiel, setzen wir Nemazal ein. Das ist ein Mittel vom Nembaum, also ein natürliches Gift, was im Ökolandbau zugelassen ist. Oft ist es so, dass wenn ein paar Läuse auftauchen, dann sind auch sehr schnell Marienkäfer da, und dann regeln die das von selber, dann muss man das gar nicht machen. Aber dieses Jahr oder letztes Jahr ist jetzt schon was in den dicken Bohnen zum Beispiel so, dass wir durch dieses trockene Frühjahr vermehren sich die Läuse extrem. Die werden halt nicht runtergespült von der Pflanze. Und da haben wir dann mal spritzen müssen, weil wir sonst einfach gar nichts geerntet hätten. Also natürlich muss man da auch mal was machen. Und dann gibt es Neudosan Neu. Das ist im Endeffekt das, was man von zu Hause bei Zimmerpflanzen manchmal macht, mit ein bisschen Spülmittel und dann auf die Pflanzen drauf. Ist auch ein Mittel gegen Läuse. Aber das sind eigentlich die einzigsten, die wir nutzen. Und ansonsten hoffen wir, durch möglichst viel Vielfalt und durch die Blühstreifen halt Nützlinge noch anzuziehen. Und meistens funktioniert das eigentlich richtig gut. Da sind wir vorhin im letzten Jahr sehr zufrieden. Ach genau, das Allerwichtigste habe ich vergessen. Also die ganzen, es gibt sehr, sehr viele Schadinsekten in der Familie der Kohlpflanzen. Und die werden bei uns einfach mit Netzen abgedeckt. Also die
Schnecken auch?
Schnecken ist natürlich auch ein Problem. Das war im letzten Jahr, ja, als wir so ein Jahr hatten, wo es ja extrem nass war, auch den ganzen Sommer über. Da war Schnecken eine Katastrophe und da waren wir sehr, sehr froh, dass es ein Schneckenkorn gibt, was im Ökolandbau zugelassen ist. Aha. Das muss man ganz klar sagen, hätten wir fast nichts geerntet. Mhm. Das war schon krass und das haben wir auch von allen so als Rückmeldung gekriegt. Da war im März, April, also wenn wir... Wir haben teilweise den Satz Kohlrabi, Pauna Kohlrabi gepflanzt, die waren weg am nächsten Tag. Also das war schon Wahnsinn. Da haben wir immer wieder nachgepflanzt und dann muss man gucken, dass man die Wege schön kurz hält und immer mulcht, weil die sich da nachts oder tagsüber so schön wohlfühlen in diesen feuchten Wegen und dann nachts ins Gemüse gehen. Nee, und da, das wäre nicht anders gegangen. Also da muss man gucken. Wir wollen ja auch viel ernten, da muss man immer gucken, dass man eine guten Blick drauf hat, wenn mal was nicht funktioniert, dann ist das halt so oder auch das Spritzmittel mal nicht ausreicht. Aber wie gesagt, es sind nur die Dinge, die im Ökolandbau zugelassen sind, genauso wie beim Dünger.
In Nordkirchen im Schlosspark, da laufen so Laufenten rum. Die sollen auch einiges an Schädlingen wegessen. Ist sowas möglich?
Ja, oder die essen aber auch gerne Salat.
Zu viel Pflanzen. Ne?
Ja, also die sind super. Wir hatten im Garten hatten wir selbst welche. Die essen wirklich hervorragend viel Schnecken. Aber da müsste man ganz viel aufpassen und das einen nochmal extra einzäunen, wenn die nur auf den Wegen laufen würden. Mhm. Das wäre gut. Aber das wird auch viel Arbeit mit sich bringen.
Ja, zusätzliche Arbeit als eine Hilfe. Ah, ja, okay.
Genau. Wäre ganz lustig, da so eine Herde rumlaufen zu haben. Aber genau, die stehen auch sehr auf junges Gemüse.
Bedauerlich.
Ja, es wäre super. Das sind ja extrem lustige Tierchen, so, wenn die so rumwatscheln.
Ja, ist lustig. Vor allem, ich glaube, für die Buchsbäume, als da mal diese
Ja, die Buchsbaumzünsler.
Zünsler oder sowas hieß das. Ne? Genau. Die sollen genau da aus den Buchsbäumen rausgeholt haben.
Ja, das stimmt. Das soll auch funktionieren. Ja, aber Schnecken fressen die wirklich ohne Ende. Das hat bei uns im Garten super funktioniert.
Wie groß ist euer Einzugskreis, die Ernteteiler? Kommen die größtenteils aus Borg oder auch aus Waltrop, Selm?
Also wir haben schon ein relativ großes Einzugsgebiet, von Datteln, Waltrop viel, dann Lünen, Altstädte natürlich viele Leute. Und dann ja ganz Selm, Borg, Kappenberg, Nordkirchen haben wir auch einige. Und dann sind noch ein paar Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Dortmund. Also es sind schon einige, die sich dann teilweise auch zusammentun, dass immer nur einer fährt und genauso Abholgemeinschaften gegründet werden, die nicht jede Woche fahren, sondern sich das, dann holt einer drei Kisten ab oder so, die sich dann zusammentun. Ja, da sieht man ja, da sind einige schon seit Jahren dabei, wie sehr sie unser Gemüse zu schätzen wissen, sonst würde man ja nicht so weit fahren dafür. Die teilweise verbinden das natürlich auch mit dem Arbeitsweg, hier die Ernteteiler, die am Freitagnachmittag hier anhalten. Aber es ist schon ein recht großes Einzugsgebiet.
Ihr teilt euch das ja auch, ne? Ihr habt dann auch immer mehrere, die möglich sind, das abzuholen. Ich schaue gerade Kollegin Petra an.
Ja, wir teilen das uns mit zwei Familien sozusagen. Und es ist ja im Sommer oft so viel, dass das wirklich super klappt. Man kann mal tauschen, das finde ich so toll. Man kann gucken, was magst du lieber und was mag ich lieber und dann kann man tauschen. Aber ihr habt doch hier so eine tolle Tauschkiste, die finde ich auch gut, dass man da gucken kann, dass man das zusammenkriegt, was man am allerliebsten hat. Das ist schön.
Wie funktioniert das dann?
Ja, man nimmt das, was man nicht will, aus der Kiste und legt es da rein und kann sich dafür was aus der Kiste nehmen.
Ach so, wenn du deinen Kohlrabi nicht möchtest, tust du den da rein, nimmst du stattdessen Blumenkohl, um dann mehr Blumenkohl zu haben.
Genau.
Ach so.
Ja, wir haben schon ganz oft gesagt, eigentlich Tauschkiste das falsche Wort, da kann jeder was rausnehmen. Also wer noch mehr haben möchte, nimmt da einfach was. Und genau, wenn man mal irgendwas überhaupt nicht mag, legt man es rein. Oder wenn man irgendwas leid ist, wenn es mal Zucchini-Schwämme gibt und da vielleicht ein paar zu viel geerntet wurden, dann kann man die reinlegen, dann geht das ganz unkompliziert. Ja, mit der Größe des Anteils ist so, dass wir seit Anfang an eine Anteilsgröße haben und wir halt immer gefragt werden, für wie viele Leute ist das denn? Und das ist halt total schwierig zu beantworten. Das haben wir jetzt ja im siebten Jahr mitgekriegt, dass einfach das Leben der Menschen so unterschiedlich ist. Manche Familien mit drei Kindern kommen locker mit einem Anteil aus, weil sie vor allen Dingen am Wochenende kochen, oder andere Leute sind ein oder zwei Personen und leben komplett vegan und genau, haben diesen Anteil und sind damit sehr zufrieden. Und deswegen sagen wir schon, man muss es echt so ein bisschen ausprobieren. Wir haben auch viele Leute, die sich einen Anteil teilen, also wo sich entweder Single-Haushalte oder auch Menschen, die einfach nicht so oft kochen, zusammentun, was auch den Vorteil hat, dass man sich dann in der Ferienzeit gut absprechen kann. Wenn man im Urlaub ist, kommt halt der andere, und genau, hat definitiv auch Vorteile. Und ansonsten ist wirklich so dieser normale Anteil ist eigentlich so für 2 bis 4 Personen oder auch 5, 6, wenn es noch Kinder dabei sind, gedacht. Und natürlich auch saisonal ein bisschen unterschiedlich. Im Frühjahr gibt es ja ganz viel, ich sag mal, leichtes Gemüse wie Spinat und Salate und Radieschen und sowas. Das ja, sind die Kisten noch nicht so schwer, und dann wird es halt immer mehr zum Frühjahr, zum Sommer und Herbst hin, wenn dann wirklich der Kohl und sowas dazukommt und Möhren und sowas, dann sind die natürlich noch viel voller. Und wir haben dann ja aber im Frühjahr immer eine kurze Abholpause im März, dann ist einfach das Lagergemüse leer, das Lager ist geräumt und verteilt, und dann pflanzen wir schon wieder den Tunnel und auch draußen Gemüse, was natürlich erstmal wachsen muss, und dann müssen alle Ernteteiler ein paar Wochen Geduld haben, bis es halt wieder losgeht mit frischem Gemüse. Und wir hören von ganz vielen, dass sie einfach in der Sommerzeit, wenn es eine große Vielfalt gibt, ihren Gefrierschrank oder auch richtig füllen und einkochen und dann noch über diese Pause auch noch Solavi-Gemüse haben, also dass sie dann doch das ganze Jahr damit versorgt sind. Und was wir in diesem Jahr jetzt neu machen, weil wir halt auch immer wieder hören, dass den Menschen es vielleicht zu viel ist, jede Woche zu kommen, dass es jetzt zum neuen Jahr hin auch einen kleinen Anteil gibt in Form einer 14-tägigen Abholung. Das genau, für die, die es vielleicht auch erstmal ausprobieren wollen, oder wirklich kleinere Haushalte, weil ja immer ganz viel Gemüse dabei ist, was sich richtig lange hält. Also ein Kohlrabi, der morgens geerntet wurde, der ist ja nach einer Woche immer noch tipptopp im Kühlschrank.
Ihr habt ja auch nichts über, es wird ja komplett alles auch verteilt, ne? Also ihr geht jetzt nicht zusätzlich noch auf den Markt und bietet da noch was an, ne?
Bis jetzt ist das so, dass wir das komplett über die Ernteteiler verteilen und ja, das ist auch super, also in jeglicher Hinsicht. Also man kann es gut rechnen, den Anbauplan daran anpassen, und ja, gefällt uns eigentlich auch gut, das so zu machen. Und Märkte sind ja hier alle, gibt ja nicht so viele, die gut bestückt sind. Oder sie haben schon einen Gemüsehändler, der unter Umständen ja beim Großhandel einkauft, und da können wir preislich dann definitiv nicht mithalten. Und deswegen ist dieses... Ja, jeder holt seinen Anteil ab. Eigentlich schon echt genau das Richtige.
Du sprichst Preis an. Wie ist das denn im Vergleich? Das kann man natürlich schlecht sagen, weil man in manchen Monaten mehr bezahlt als in anderen. Aber wenn ich übers Jahr gesehen das gleiche Geld im Bioladen für Gemüse ausgebe, lande ich dann ungefähr bei der gleichen Menge, oder?
Also ich denke, dass die Preise mit Bioladen, also wirklich Biofachhandel, vergleichbar sind. Wie gesagt, mal sind sie nicht so voll, und wie gesagt, es gibt eine Zeit, wo es noch kein Gemüse gibt, wo wir natürlich unsere Arbeit schon bezahlen müssen. Aber übers Jahr gesehen, denke ich, geht das, wenn man so einen Fachhandel vergleicht, ziemlich gut auf, und muss natürlich auch seinen Preis haben. Also es gibt eigentlich so einen Spruch von einem Solawi-Urgestein was die solidarische Landwirtschaft beschreibt: man nimmt dem Gemüse seinen Preis und gibt ihm seinen Wert zurück. Und darum geht es ja im Endeffekt, dass wir halt nicht sagen, so ein Kilo Möhren kostet jetzt so und so viel, sondern wir haben die und die Arbeit reingesteckt, und wir müssen so viel dafür haben, für diese Kiste, weil wir einfach das Geld brauchen, damit der Betrieb funktioniert. Landwirtschaft ist ja schon, also wir verdienen nicht viel, und wir könnten das definitiv nicht für weniger abgeben. Das wird gar nicht funktionieren, weil es einfach auch extremst arbeitsintensiv ist, was wir da machen. Also was wir an Arbeitsstunden in diese gerade mal 2 Hektar insgesamt reinstecken, das ist schon immens, und absolut preislich nicht zu vergleichen mit einer Biomöhre im Discounter, die von einem Betrieb kommt, der wahrscheinlich 20 Hektar Möhren und mehr anbaut und das nachher mit einem Vollernter rodet. Der hat ja 1 Hektar Möhren schneller geerntet, als wir für eine Abholung das von Hand machen. Also das ist nicht zu vergleichen.
Siehst du das trotzdem als einen Luxus, den ihr habt, dass ihr jetzt nicht sag ich mal, wie die klassische Landwirtschaft abhängig seid von Preisen, die die Zwischenhändler bezahlen, die Discounter bezahlen, die irgendwie vieles über Subventionen wieder reinbekommen müssen. Das habt ihr, denke ich mal, alles nicht.
Ja, das ist schon ein gewisser Luxus, also auf jeden Fall. Das, ja, weil wir es einfach ganz transparent machen und es müsste eigentlich noch mehr kosten, um auch noch mal mehr finanzieren zu können im Betrieb und so. Das ist schon alles relativ knapp kalkuliert. Also es ist aber schon, ja, ist schon Luxus, sagen zu können, wir brauchen das, damit es funktioniert, damit wir unsere Leute bezahlen können und alles läuft. Und genau, Prämien, also so Agrarsubventionen bekommen wir gar keine. Da haben wir uns für entschieden, das nicht zu beantragen. Das wäre ja auch nur ganz wenig bei so einem ganz kleinen Betrieb. Also da lohnt sich das drumherum, der Aufwand eigentlich nicht, was man dann alles nachhalten muss. Mhm. Und das beziehen wir nicht. Und das ist definitiv schon eine gute Sache, weil das ja schon eigentlich traurig ist, wie viel bei den Landwirten ankommt, wenn sie an Discounter oder LEH generell liefern. Das wird, da wird der Preis halt diktiert. Da
ist was das ist halt LEH?
In der Lebensmitteleinzelhandel.
Ach so.
Genau. Und genau. Ja, das ist eigentlich nicht richtig. Gerade die Produzenten, die meiste Arbeit reinstecken, kriegen, ich glaube, so 30% oder so bleibt, glaube ich, beim Landwirten selber. Und der Rest, so im Schnitt, der Rest geht halt, ja, steckt sich der Verarbeiter oder halt wirklich der es dann schlussendlich verkauft ein. Und das ist ja schon auf vielen Betrieben mehr als knapp, gerade bei Milchprodukten und sowas. Auch wenn jetzt viel darüber geredet wird, dass die Lebensmittel so teuer geworden sind, aber es ist, ja, Preise sind eine schwierige Sache. Kann man lange darüber diskutieren, was da so gerecht ist. Aber ich denke immer, dass wir einfach, ja, es ist ein anstrengender Job. Jetzt gerade bei 1 Grad und Schnee sind unsere Gärtnerin und genau die FJlerin auf dem Acker und ernten Porree. Und genau, es kommt gleich schön nass und durchgefroren rein und morgen wird er dann in der kalten Scheune geputzt und aufbereitet und das gleiche bei 35 Grad und knalliger Sonne und super flexibel müssen wir sein. Wir fangen im Sommer, wenn es ganz heiß ist, teilweise um 5 an, jetzt im Winter müssen wir mal gucken, wann es hell wird. Also es wird schon viel Flexibilität verlangt, Wochenenden, Feiertage, wie in jedem anderen landwirtschaftlichen Betrieb auch, kann man nicht immer nur frei machen und ich denke, dann muss das auch vernünftig bezahlt sein, das ist schon sehr wichtig.
Ja, wir genau sind gerade bei Schneetreiben eine Runde schon über den Acker gelaufen, wollten ein paar Fotos machen und sind dann mit durchgefrorenen Händen erstmal hier rein. Und ja, die Kollegin ist dann jetzt seit ein paar Stunden draußen, ne? Oder seit einer Stunde
genau,
inzwischen und schon.
Jetzt muss man zwischendurch mal einmal ums Gemüsebeet joggen, damit man wieder richtig warm wird. Aber ja, wir sind ja entsprechend angezogen, aber das sind so Sachen, das ist vielen ja gar nicht klar, dass wir jetzt bei jedem Wetter trotzdem draußen arbeiten müssen und genau, was alles da drin steckt. Das ist immer so schön, wenn Ernteteiler wirklich mal mithelfen, gerade bei der Ernte freitags, da rufen wir auch immer zu aus, dass wir da unterstützt werden und die sind immer total erstaunt, wie lange das dauert, dann 10, 12 verschiedene Gemüsesorten für 100 Menschen zu ernten und dann alles zu waschen, alles zu wiegen, abzählen und bis das alles aufbereitet ist, das ist oft in 8, 9 oder sagen wir auch mal 10 Stunden eine ganz schön enge Kiste, bis dann die ersten Ernteteiler da schon stehen. Und das finde ich halt immer so schön, weil die sagen nicht, dass unser Gemüse teuer ist. Die wissen sofort, die das mal gesehen haben, dass das alles genau richtig so ist und dass es einfach wahnsinnig viel Arbeit ist.
Dass es eben seinen Wert bekommt.
Genau,
ne?
das sein Zitat muss. Man, genau, diese Wertschätzung ist ja einfach immer das Schlagwort. Und das passt einfach. Die haben sofort diese Wertschätzung dafür, wie viel wir dafür gearbeitet haben, damit sie tolles Gemüse haben.
Aber bei der Berufswahl weißt du es ja schon so ein bisschen. Wenn du sagst, du möchtest Landwirtin werden oder wahrscheinlich auch in einer Baumschule arbeiten, weißt du, dass du draußen bist und wetterunabhängig. Ist das für dich so ein individuelles Stück Freiheit noch oder nimmst du es so ein bisschen in Kauf dafür?
Nee,
oder
das war mir schon immer wichtig. Also mir war in der Schule schon klar, ich muss was draußen machen. Ich habe dann mal immer am Pferd gesessen und viel im Garten zu Hause geholfen, aber dann ein Praktikum in der Gärtnerei gemacht und da war klar, in die Richtung muss es gehen. Und ich ja, ich denke, wir sind alles draußen Menschen, sage ich immer. Also das ist auch mal schön, wenn das Wetter richtig schäbig ist, mal einen Tag Büroarbeit zu machen. Aber in der Regel finde ich es eher schrecklich, im Büro zu sitzen, was ja auch viel ist und was viel meiner Arbeit auch ist. Und bin neidisch, dass die anderen gerade auf dem Acker zugange sind und da arbeiten. Ja, man muss schon eine Passion dafür haben. Und ich sage manchmal so, Landwirtschaft muss so ein bisschen Hobby und Arbeit sein, weil es ja eben auch nicht so klassische feste Arbeitszeiten immer sind. Und ja, man muss da schon sehr viel Freude dran haben, sonst ist das schwierig.
Und die Familie muss es ja auch irgendwie mittragen. Ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach, das unter einen Hut zu kriegen.
Nee, das stimmt. Also es ist natürlich bei uns noch alles überschaubar hier. Es ist ein kleiner Betrieb und wir haben keine Tiere. Und das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem Milchviehbetrieb. Da wird halt 7 Tage die Woche morgens und abends gemolken. Und das ist ganz starr und man kommt selten vom Hof. Aber ja, die müssen schon mitziehen. Wenn ich mal weg möchte, müssen die mal Folientunnel auf und zu und Jungpflanzen gießen. Oder wenn es mal ganz plötzlich kalt ist und die Gärtner schon zu Hause sind oder haben frei oder was auch immer, dann müssen auch mal die Kinder mal manchmal mit anpacken, dass wir noch mal ein paar Bahnen Vlies drüber ziehen oder was auch immer. Das ist ja auch unser Zuhause, die Solawi. Das geht natürlich dann alles ein bisschen ineinander über.
Vor allem so, man hat man den Eindruck, ihr habt keine Zeit vom Acker runterzugehen. Da hat man den Eindruck, da reicht der Tag fast nicht für das, was ihr da leistet und arbeitet.
Ja, das ist manchmal auch ganz richtig. Also ist schon so wirklich, im März geht es ja langsam los und wir könnten viel mehr Menschen beschäftigen. Wenn man alles immer perfekt haben möchte, dann könnten wir auch im Sommer 5, 6 Gärtner sein, die immer beschäftigt sind. Also da müssen wir schon ganz schön Gas geben, damit wir mit allem fertig werden und gut organisiert und gute Arbeitsabläufe, damit man da hinterherkommt. Gerade ja, Thema Unkraut natürlich, das wird bei uns halt nicht kaputt gespritzt und alles von Hand gehackt oder gestriegelt und das ist schon extrem zeitaufwendig und da muss man dranbleiben, wenn man sonst, das wächst ja übers Wochenende manchmal, wenn es richtig, richtig warm ist und vorher schön geregnet hat, also dann müssen wir schon sehr gut organisiert sein, gute montags morgens immer gute Arbeitsbesprechungen machen, damit das genau, auch so läuft, dass wir hinterherkommen im Sommer. Also so krank werden ist im Sommer besser nicht, da brauchen wir alle Leute.
Und Sommerurlaub wahrscheinlich ist auch Fremdwort.
Nee, das kriegen wir tatsächlich hin. Also so Mai ist halt ganz extrem, Mai und Juni, da entscheidet sich alles, da darf nichts liegen bleiben, weil sich das dann eigentlich das ganze Jahr zieht. Und wir geben uns schon Mühe, dass alle 2 Wochen im Sommer wegkommen, jeder vom Gärtnerteam. Also das versuchen wir schon und genau, das ist schon auch wichtig, um Nachwuchs für die Landwirtschaft zu kriegen, muss man auch sagen. Nicht jeder ist mehr so bereit, das so zu machen, wie es die Generationen davor gemacht haben und wenn es irgendwie möglich ist, wollen wir natürlich gute Arbeitsbedingungen schaffen und das gehört dann auch dazu, dass also 14 Tage im Sommer irgendwie, wenn alles gut eingespielt ist, funktioniert das schon.
Mhm. Wenn du einen Wunsch frei hättest zur Verbesserung, was wäre das als erstes?
Also zur Verbesserung fürs Ganze drumherum wäre eigentlich super, noch mehr Ernteteiler zu haben, damit wir noch mehr finanziellen Spielraum haben, muss man ganz klar sagen. Damit wir, was Maschinen angeht, also auch kleine Maschinen oder so, noch Sachen anschaffen könnten zur Verbesserung und vielleicht noch jemanden anstellen könnten für die Freitage, für die Ernte, weil die schon immer, wenn gar keine Helfer dazukommen, ist das schon immer ein echt sportlicher Tag. Mhm. Da freuen wir uns sehr aufs Wochenende, wenn alles fertig ist.
Ich kann das nur unterstützen, dass es sich lohnt, Ernteteiler zu werden, weil mir persönlich gelingt es nicht, Vorräte für den Winter anzulegen. Ich futter die Sachen viel zu gerne, viel zu schnell weg. Und wir freuen uns immer sehr, wenn es im März wieder weitergeht und wir wieder Kisten abholen können, weil der Geschmack ist einfach besser als alles andere, was man kriegen kann.
Ja, das ist natürlich ein super Lob, aber das hören wir tatsächlich häufig. Es ist einfach, wir geben uns Mühe, richtig gut anzubauen. Das ist nicht immer optisch perfekt. Das ist für uns aber eigentlich ein absoluter Pluspunkt, weil wir an die Ernteteiler alles weitergeben können, was geschmacklich super ist und was so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber ob eine Gurke jetzt im Kreis gewachsen ist oder nicht, ist uns ja total egal. Also die muss nicht in irgendwelche genormten Kisten reinpassen und wird deswegen bei uns nicht aussortiert. Genau, da ist die Optik nicht das Wichtige, sondern der super Geschmack.
Und Selma und Borg ist ja schon so ein bisschen agrarisch geprägt auch. Wie sehen dich die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Höfen? Bist du da die große Exotin?
Ich glaube, so ein bisschen sind wir da schon.
Das Oder die Problem kleine ist, Exotin.
Wir haben dieses Jahr die Landfrauen mal eingeladen. Haben wir gedacht, das ist mal eine gute Idee, das zu machen. Es waren auch 20 oder so da und haben eine super schöne Führung gemacht, weil ich merke, dass einfach die Leute, die noch nicht hier waren, also gerade die vom Fach sind und halt einen ganz klassischen landwirtschaftlichen Betrieb betreiben, überhaupt gar keine Vorstellung haben, was wir wirklich machen. Also es wird entweder ganz oft so gedacht an diese Selbsterntegärten, dass man so ein kleines Stückchen bewirtschaftet und vielleicht einen Gärtner hat, der so ein bisschen unterstützt, oder Schrebergärten oder so. Also viele sind ganz erstaunt, wenn ich dann sage, dass wir ja auch Angestellte haben und so. Das ist ja gar nicht möglich, das alles alleine zu machen. Und man muss es eigentlich gesehen haben. Und dann habe ich schon oft genug gehört, dass sie, also letztens war auch, hat sich ein Kollege in eine Führung eingeschummelt und hat sich nachher, genau, erst als Kollege geoutet quasi. Das war eigentlich ganz witzig. Er war ganz angetan. Mhm. Sagt, das hat er sich überhaupt nicht so vorgestellt. Und der Acker sah auch super aus und war sehr begeistert von allem und von dieser Vielfalt. Und man muss es sich echt mal angucken. Also ich glaube schon, dass wir schon ein bisschen exotisch sind, weil es einfach, es ist halt was anderes, obwohl es mittlerweile in Deutschland über 500 Solaris gibt.
Und 500 ist viel.
Ja, das ist extrem, also seit Corona, also kurz nachdem wir uns gegründet haben im Endeffekt, da ist die Nachfrage extrem angestiegen zu der Zeit. Und weil einfach auch mal Regale im Supermarkt leer waren, da haben viele Menschen erstmal drüber nachgedacht, ja, wo kommt das denn alles her? Genau, haben nach Alternativen gesucht und da hatten wir ja Nachfrage ohne Ende, ellenlange Wartelisten und da haben sich schon viele, viele Solaris gegründet, sodass man das schon mittlerweile kennt. Schlussendlich ist es einfach nur eine andere Art der ganz direkten Direktvermarktung, sage ich immer. Es ist ja wirklich im Hofladen, gehe ich auch direkt hin zum Landwirt und wir haben halt diese Sache mit den Jahresverträgen, also dass man halt einfach für ein Jahr direkt mit dabei ist und Teil des Hofes. Und da freue ich mich auch immer, wir haben wirklich viele Ernteteiler, wenn die ihr Gemüse geholt haben und danach nochmal sich Blumen vom Acker holen, die sagen, dann wir gehen nochmal auf unseren Acker und gucken mal, wie es aussieht.
Ich habe auch mal eine Frau getroffen auf dem Weg zum Acker, die sagte dann, sie hat einen sehr anspruchsvollen Job, für sie ist das ein Teil ihrer Erholung, mit auf dem Acker mithelfen zu können und mit der Erde zu tun zu haben, mit diesen Pflanzen zu tun zu haben und wieder runterzukommen. Und den Kopf mal wirklich frei zu kriegen. Dann dachte ich, das ist so ein schöner Nebeneffekt von dieser Arbeit.
Ja, das hören wir auch immer wieder. Also wir hatten jahrelang oft auch zu Ernte freitags Leute, die im Schichtdienst gearbeitet haben, die nachher dann erst losgegangen sind und sagten, das ist so traumhaft schön. Wir liegen ja hier direkt in den Lippeauen und haben einen herrlichen Rundumblick auf das Naturschutzgebiet hier bis zur Lippe runter. Und gerade bei richtig tollem Wetter im Sommer, Sonnenaufgang, da ernten, das ist traumhaft. Also es macht richtig Spaß. Und wenn man das dann nicht als jeden Tag als Job hat, der auch mal anstrengend ist, ist das, also glaube ich das sofort, dass das richtig, es wird immer wieder die ersten Jahre vom meditativen Unkrautjäten gesprochen. Ja. Das habe ich ganz oft gehört. Ja. Also sie sagten, das ist wirklich ein richtiger Ausgleich, dass
man. Zumal man ja auch nicht mit Druck arbeiten muss. Man kann in seinem Tempo arbeiten, das, was man gut schafft.
Ja, ganz genau.
Und ihr seid auch relativ gut vernetzt in Selm, oder? Bei diesem Saatgutprojekt habe ich dich gesehen, da warst du auch dabei.
Ja, da waren wir auch bei dem Saatgutprojekt. Dann haben wir im letzten Jahr mit der Familienbildungsstätte Projekte gemacht und hatten einmal Familien mit Kindern jeden Samstag hier und haben mit denen auf dem Acker alles Mögliche gemacht. Einen Tag, das war eigentlich, glaube ich, der schönste, haben wir zusammen Kartoffeln, die wir im Frühjahr gepflanzt haben, dann ausgemacht, geerntet und dann hatte ich schon einen Teil vorher vorgekocht und dann haben wir aus diesen Kartoffeln Kartoffelsalat direkt angemacht und zubereitet und zum Schluss dann gegessen. Das war super, weil dann einfach so dieses Ganze, einfach mal vom Acker bis zum Teller zu sehen, was passiert da, das hat richtig Spaß gemacht und auch in der Woche ein Kinderprogramm angeboten. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Alle geben wir uns schon Mühe und richtig gut vernetzt sind wir halt auch mit den ganz anderen Solaris hier. Also das ist ganz viel.
Also ist keine Konkurrenz, sondern eher so ein Austausch, oder?
Das ist jetzt aktuell, wo die Nachfrage ein bisschen gesunken ist, sind wir irgendwo natürlich Konkurrenten. Das passiert ja automatisch, dass es ein bisschen schwierig werden kann, aber wir haben einen super kollegialen Austausch. Wir haben mit, ich weiß nicht wie viel, so Lavis eine WhatsApp-Gruppe, wo man ständig irgendwelche Fragen, die man hat, reinhaut und sofort ganz viel Antworten bekommt von anderen Betrieben und so. Das ist total super.
Kann das generell noch ein Zukunftsmodell sein für Landwirtschaft, kleinere Höfe? Oder ist es einfach so eine zu kleine Sparte, die dann jetzt vielleicht in der jetzigen Größe auch ausgereizt ist?
Aktuell ist es, glaube ich, ausgereizt. Mhm. Aber also wir merken ja total, wie gesagt, zu Corona-Zeiten, wir haben 100 Anteile vergeben und hatten 60, 70 Leute auf der Warteliste in der Zeit. Also das konnten wir ja gar nicht bedienen. Und da war die Nachfrage riesig und jetzt ist schlussendlich ein Politikum. Unsere Gesellschaft verändert sich gerade total. Mhm. Ganz viele Leute sind ständig im Stress oder machen sich viele Gedanken und Sorgen um andere Dinge. Und gerade in Deutschland ist es wirklich so, dass Essen immer sehr schnell aus dem Fokus gerät und gutes Essen. Und das ja, ist eigentlich schon immer so, auch wenn es mal irgendeinen Lebensmittelskandal gibt, dann wird man zwischenzeitlich ganz anders eingekauft und nach einem halben Jahr haben das alle wieder vergessen. Das ist gerade bei Solawi auch ein bisschen schwierig. Also vor 5 Jahren hätte ich sofort gesagt, das ist super. Da haben wir immer gesagt, das wäre eigentlich doch genial, wenn jeder Ort seine eigene Solawi, also einen eigenen kleinen Gemüsebaubetrieb hat. Vor allen Dingen, weil Gemüse extrem viel importiert wird. Mhm. Also bei Tomaten sind es unter 4%, die in Deutschland verkauft werden, die auch in Deutschland gewachsen sind. Also das ist unglaublich. Und beim restlichen Gemüse unter 35%. Alles andere kommt aus dem Ausland. Und
was aus Holland kommt, ist fast schon regional.
Das ist schon fast regional, genau. Vieles kommt ja wirklich aus Spanien und wird da unter ganz anderen Umständen angebaut und kann deswegen preislich auch gar nicht verglichen werden. Das ist immer, das fände ich, wäre total genial, gerade in einer Zeit, wo es irgendwie extrem kriselt auf der Welt, unabhängig zu sein, gerade auch von Lebensmittelimporten. Also das finde ich immer ganz schade, dass das, also nicht nur Solawi, die ganze regionale Landwirtschaft, ne, egal was sie jetzt machen, auch die konventionellen Nachbarbauern, wie auch immer, die sorgen dafür, dass wir was zu essen haben. Und das ist einfach, müsste viel mehr wertgeschätzt und viel mehr gefördert werden, dass das wirklich von hier kommt. Öl und Gas oder was auch immer, also sondern beim Essen doch erst recht. Also das wäre schon sehr wünschenswert.
Aber so zum Beispiel vegane Ernährung ist auch ziemlich, weiß ich, im Trend, aber das hat sich so in den letzten Jahren auf kleinem Niveau, ich glaube, schon mehr als verdoppelt. Also selbst da ist es auch nochmal ein Potenzial und das ist ja eigentlich genau euer Angebot.
Ja, definitiv. Also wir haben schon viele Veganer, die sagen, das ist super, wir essen nun mal extrem viel Gemüse und das ist schon total klasse, wenn wir das dann von euch bekommen. Mhm. Ist echt so ein bisschen schwierig, gerade so Sachen wie Klimaschutz und so. Mhm. Und es gehört ja im Endeffekt zusammen, Lebensmittel vor Ort kaufen und nicht aus, wer weiß, so rankarren, gerät ja gerade wieder total aus dem Fokus. So. Und das ist ja echt sehr schade, obwohl es genauso wichtig ist wie vor 10 Jahren
das mindestens. Stimmt, ja.
Und das geht wieder total unter. Es kann auch in 2 Jahren wieder völlig anders sein. Also dass dann wieder andere Themen wichtiger werden. Aber gerade ist viel, also viele, wir erfahren das so, viele, die, wenn sie mal aussteigen, sind viel gestresst, haben einfach extrem viel in ihrem Leben zu tun und sind jedes Wochenende auch, es gibt ein ganz anderes Freizeitverhalten. Nach Corona, alle reisen nur noch durch die Gegend, haben wir so ein bisschen den Eindruck. Viele haben Wohnmobil und fahren jedes Wochenende rum und dann braucht man vielleicht nicht unbedingt eine große Gemüsekiste. Und andere sagen, das ist auch super, wir nehmen das mit. Das ist so eine Sache. Aber es hat sich halt extrem verändert.
Also, nee. Ich weiß ja nicht, wie es im Moment in Deutschland genau aussieht. Man hatte eine Zeit lang den Eindruck, es wird eher Wert drauf gelegt, dass es weniger Landwirtschaft gibt. Ich hatte so lange den Eindruck, da geht auch Know-how verloren, wenn man solche kleineren Betriebe nicht mehr fördert. Wie siehst du das denn?
Oh, das ist eine ganz schön schwierige Frage. Also es bestimmt, ja, es ist ja eine Entwicklung so, dass immer mehr kleine Betriebe sterben und immer weniger geworden sind, immer mehr große Betriebe daraus geworden sind. Aber ihr habt ja zu viel Know-how. Also ich finde, das ist so schwierig, weil die ganzen, man braucht ja auch wieder extra Fachwissen, um so einen Riesenbetrieb am Laufen zu haben und sowas hinzubekommen. Und auch auf den großen Betrieben gibt es ja, das sagt ja nichts unbedingt drüber aus, wie produziert wird. Auch da gibt es ja mittlerweile große Fruchtfolgen und sowas. Also dieses ganze Monokultur und so finde ich immer ein bisschen schwierig, weil auch die normalen Landwirte, die keine Solawi haben, die wollen ja auch Bodenfruchtbarkeit erhalten. Hat sich ja total viel getan. In Deutschland ist es halt lange nicht, auch den ganzen Verbrauchern nicht wichtig gewesen, dass wir hier eine heimische Landwirtschaft haben und die unterstützt werden muss, weil sonst würde das Einkaufsverhalten ja anders sein. Mhm. Also oft heißt es dann zwar, die Politik muss was machen, aber ich denke, es müssen alle was machen und gucken, dass es gute Lebensmittel sind.
Wie siehst du diese Werbung, die oft an Äckern steht, so irgendwie deutsches Huhn schmeckt allen gut oder sowas? Das ist, finde ich, immer so ein bisschen so, hat für mich schon so ein Geschmäckle.
Ja, ist teilweise schwierig, finde ich auch, aber ich bin immer super hin und her gerissen. Ich bin selbst Vegetarier, ich esse auch kein Fleisch, aber ich finde es total okay, wenn Menschen Fleisch essen und nicht alle vegan leben, da werden wir so schnell nicht hinkommen. Aber für mich ist es halt super wichtig, dass gerade die Tierhaltung so tierfreundlich wie möglich passiert. Also sonst hätte ich nicht Ökolandbau gelernt. Das ist für mich halt ein ganz, ganz klar. Ich glaube, es ist total schwierig, weil ja irgendwie, wie gesagt, die deutsche Landwirtschaft, wir produzieren hier zu anderen Preisen als im Ausland und irgendwie muss man sich dann so abheben. Also ich weiß da auch nicht immer eine richtige Antwort, wie man das macht. Ich denke immer noch, besser hier kaufen, woanders sind die Umstände nochmal ganz anders. Hier wird noch viel mehr kontrolliert, aber
Was ich meinte, ist auch so ein bisschen so diese Botschaft von so, ohne uns bleibt euer Kühlschrank leer und solche Sachen, was so ein bisschen an der Kritik, an der aus meiner Sicht auch berechtigten Kritik an konventioneller Landwirtschaft vorbeigeht. So dass klassische Landwirtschaft so ein bisschen ein Rechtfertigungsgefühl hat, ihre Existenz irgendwie rechtfertigen zu müssen, habe ich oft den Eindruck, was aber nicht an der Kritik, oder die Kritik nicht aufnimmt, dass ja doch Böden überdüngt werden und Nitrate in Gewässer geleitet werden und Landwirtschaft jetzt nicht immer sehr umweltfreundlich ist.
Ja, also ich glaube, es ist total schwierig, weil das ist ja im Endeffekt eine Entwicklung, die auch politisch gewollt wurde. Also das ist ja, viele wissen ja, oder ich bekomme oft mit, dass Biolandbau oft ziemlich durch den Quark gezogen wird und nicht ernst genommen wird, aber eigentlich ist das ja, vor 100 Jahren haben fast alle Biolandwirtschaft gemacht und dann wurde halt Kunstdünger so erfunden und dann kam das alles erst und hat sich so anders entwickelt. Ich finde es extrem schwer, weil ich auf der einen Seite, finde ich auch, dass einiges anders laufen müsste und ich würde ja nicht freiwillig von Hand das ganze Unkraut wegmachen, wenn ich das richtig finden würde, Roundup oder was auch immer zu nutzen. Aber mir ist auch klar, dass viele Landwirte allein schon aus Kostengründen das natürlich auch reduziert einsetzen und so. Aber sie sitzen ja alle in extrem wirtschaftlichen Zwängen. Das ist ja alles nicht so, als wüssten die Landwirte nicht, wohin mit ihrem Geld. Und wenn man, also in der Tierhaltung ist es ja extrem, dass ein Stallumbau Millionen kosten kann. Mhm. Und ich muss bei sowas immer dran denken, als ich auf der Fachschule war in Kleve und da einen Agrarbetriebswirt gemacht habe, da hatten wir auch eine Ökoschule oder eine Ökoklasse und konventionelle Klassen, haben uns auch unterschiedlich Betriebe angeguckt, gegenseitig. Das war ein super spannender Austausch. Und da war ein junger Mann, der den Betrieb bald übernahm, der halt ganz klar sagte, ich würde super gern auf Bio umstellen, aber mein Vater hat hier vor 10 Jahren Hunderttausende reingesteckt in diesen neuen Stall. Diesen umzubauen ist wirtschaftlich aktuell überhaupt nicht möglich. Und das muss man halt auch sehen. Also ich finde es ganz, ganz echt super schwierig.
Also man legt sich dann auf 30 Jahre fest, im Prinzip, wenn man so eine Investition macht. Ne?
Da geht es ja wirklich um Millionenbeträge, wenn es um Stallungen und so geht. Ja. Und das ist echt schwierig und da müsste es... Es muss definitiv, wenn wir dahin wollen, dass es immer mehr gute Tierhaltung gibt, dass es immer mehr Freilandhaltung gibt und mehr Ökolandbau, dann muss die Gesellschaft das mitfinanzieren und mittragen und das muss gefördert werden. Also das sehe ich definitiv so, dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist, das Ganze.
Das sollte jetzt auch nicht unbedingt unser Thema sein, ja, sondern wir wollen ja euren Betrieb, die Solavi in Borg, ein bisschen bekannter machen in Selm. Darum geht es ja auch. Und dass man nicht nur hier vorbeifährt und sich denkt, was mag dahinter versteckt sein?
Ganz genau. Ich habe gerade noch meine Pause damit verbracht, oder ja, die eigentliche Pause hätte es sein sollen, ein neues Banner zu entwerfen, wo noch ein bisschen mehr draufsteht. Mhm. Man weiß ja immer nicht, was so ankommt und es ist gar nicht so einfach zu kommunizieren, was wir hier so wirklich machen. Das ist, das haben wir ganz oft. Die Menschen müssen erstmal hier sein und alles wirklich mal sehen und genau, bestenfalls mit anderen Ernteteilern sprechen. Das ist einfach unsere, die beste Werbung, die wir machen können, wenn einfach die Menschen, die schon teilweise wirklich seit Anfang an hier unser Gemüse beziehen, die einfach sagen, das ist genial, ihr könnt nichts verkehrt machen, hier mitzumachen und werdet da total von profitieren.
Das oder mal einen Rundgang machen, so wie ich das einen Abend gemacht habe, genau.
Ja, wir bieten ja immer wieder mal Führungen an. Mhm. Jetzt machen wir am Samstag, gibt es nochmal ein kleines Infotreffen, das vermutlich dann hier in der Küche am Kamin stattfindet für Interessenten, weil das Wetter so nicht mitspielt. Aber über den ganzen Sommer ist eigentlich immer, jeder, der Interesse hat, kann sich grundsätzlich bei uns melden. Und unsere ist gerade eine neue Homepage gebastelt worden, die in den nächsten Tagen irgendwann an den Start gehen soll. Da stehen dann ja alle Kontaktdaten drauf. Genau, die haben wir ein bisschen vernachlässigt. Aber jeder, der Interesse hat, kann jederzeit sich melden und lade ich gerne freitags oder samstags, wenn auch Abholung ist, dann zeige ich einfach mal alles und genau, dann hat man, ja, dann weiß man wirklich, was wir hier machen, hat einen guten bekommt einen guten Eindruck.
Genau, und wer noch vor dem 17. Januar den Podcast hört, hat noch die Chancen, zur Bieterrunde zu gehen. Da muss man sich dann mit einer E-Mail einmal anmelden vorher, oder?
Ja, bestenfalls sich kurz einmal anmelden, dann wissen wir schon Bescheid, aber es ist tatsächlich auch möglich, spontan zu kommen. Also wir haben genug Ernteanteile frei. Wer da Lust hat, um 14 Uhr geht's los am 17. Jetzt müssen wir mal gucken, was das Wetter so macht. Es findet alles auf dem Hof draußen statt, schön Lagerfeuer und heißer Punsch. Und hoffen wir, dass das passt. Und um 14 Uhr kommen dann alle ganz neuen Ernteteiler, damit noch ein bisschen Zeit ist, noch letzte Fragen zu klären. Eine halbe Stunde später kommen dann die, die schon dabei sind, noch dazu. Und genau, dann gibt es diese Bieterrunde. Wir teilen Zettel aus, wo jeder draufschreiben kann, was er geben möchte. Und während wir rechnen, gibt es immer ein schönes Mitbringen-Buffet. Da bitten wir immer darum, dass da jeder was beisteuert.
Dann kommt so die, wenn quasi alle Bieter ihr Gebot angegeben haben, dann rechnet ihr und dann kommt zum Schluss ein Preis raus quasi.
Das ist also, beziehungsweise Preis nennen wir ja, was wir im Schnitt monatlich brauchen von jedem und in Anlehnung schreiben die das dann ja auf, aber es ist immer extrem spannend, also es ist immer ein toller Tag. Dürfen
wir Preisspannen hier nennen oder lieber nicht so gerne?
Sie sind sehr groß, sind so definitiv. Also wir haben, es sind ein Großteil der Leute orientiert sich an diesem Richtwert, gibt ein bisschen mehr.
Ich meine den Richtwert, ja, da dürfen wir den hier nennen?
Ja, können wir machen. Also der normale Anteil wöchentlich, den es gibt, der bleibt preislich genauso wie dieses Jahr, das sind 116 Euro im Monat und dann ist dieser 14-tägige Anteil, den wir jetzt machen, der kostet 68 Euro, da ist halt die Arbeit drumherum deutlich mehr, als wenn es darf nicht nur die Hälfte kosten, das geht nicht auf.
Ja, okay.
Genau, aber wie gesagt, am liebsten geben wir diesen normalen Anteil raus und in dieser Bieterrunde ist das dann so, dass jeder das aufschreibt, was er geben kann. Und ja, da ist schon eine Spanne und vor allen Dingen aber auch nach oben hin. Das ist ganz toll, dass es einfach Leute gibt, die sagen, das Gemüse ist super, wir verdienen richtig gut und wir möchten das auch gut bezahlen hier, was
wir
hier
machen. Es gibt Leute, die sagen dann 200 im Monat oder was. Es gibt Leute, die dann auch sagen, kann aber nur 90 oder sowas.
Ja, genau, so ist das gedacht. Und bis jetzt, wir haben ein einziges Mal eine zweite Runde machen müssen. Das war dann extra spannend, aber in der Regel
heißt das noch.
Dann haben wir halt gerechnet und haben gesagt, es fehlen noch so und so viel 1000 Euro und haben dann einfach direkt geteilt und haben gesagt, so, wenn jeder nochmal 2 Euro drauflegt im Monat, dann passt das.
Am gleichen
Tag. Ja, das machen wir dann direkt. Dieses Jahr wird es halt so sein, dass wir noch nicht genug Ernteteile haben zur Bieterrunde. Also man kann nachher auf jeden Fall weiter einsteigen, möglichst dann zum Richtwert, aber das besprechen wir dann immer alles hier, wenn die Menschen hier hinkommen und dann, ja, dann sagen die ja, das und das geht und dann wird zur Bieterrunde, genau, es ist eigentlich immer eine sehr nette, ist im Endeffekt die einzigste Vollversammlung im Jahr, wo möglichst alle hinkommen. Ja, ist eigentlich eine nette, gesellige Runde und dann wird zum Schluss auch direkt der Vertrag unterschrieben und alles fertig gemacht. Und wer mal gar keine Zeit hat, an der Bieterrunde teilzunehmen, der soll sich trotzdem einfach melden. Also es ist immer möglich, entweder sich diesen Bieterzettel schon abzuholen und uns schon auszufüllen oder halt nachher noch einzusteigen. Das ist kein Hindernis. Es lohnt sich zu kommen, weil es nett ist und man schon andere Ernteteiler kennenlernt und immer wieder, ja, man auch mal im Gespräch feststellt, man wohnt in der gleichen Stadt und kann sich zusammentun, mal wenn irgendwer im Urlaub ist oder so. Das ist genau, ist eine nette Veranstaltung. Ob die jetzt dieses Jahr in hohem Schnee stattfindet, müssen wir dann mal gucken. Oder ob wir noch eine Alternative finden müssen. Eigentlich
schneit es denn aus?
Schneit immer noch, ja. Naja, das ist echt verrückt.
Aber wir sitzen hier trotzdem ganz gemütlich in der Hofküche und der gusseiserne Ofen hat ein warmes Feuer für uns. Also wir haben es hier gemütlich.
Genau, ja, was vielleicht noch ganz interessant ist, dieses Kinderackerprojekt, sagen wir immer, wenn uns so Schulen und so besuchen kommen. Also wer da vielleicht mal Lust hat, hier die Schulen aus Selm und Boah, Kappenberg, die sollen sich auch gerne einfach melden. Da haben wir schon alles Mögliche gemacht. Also dann waren Kita-Gruppen hier oder die Vorschulkinder dann, mit denen wir geerntet haben. Da waren dann die Ackerboden höher als die Kinder. Es war total herrlich. Und genau, da sind oft auch Lehrerinnen, die Ernteteiler sind, die dann mal mit ihren Klassen kommen. Ja, sollen sich einfach melden. Das machen wir sehr, sehr gerne und haben schon Projekte direkt zu Klimaschutz gemacht oder so, wenn jetzt hier Klimaschutzwoche im Kreis Unna war und solche Sachen mit älteren Schülern, dann kann man dann schon ganz andere Sachen diskutieren und erzählen. Mhm. Das ist schon echt spannend.
Dann ganz herzlichen Dank für die Geschichten, für deine Geschichte zur Solawi Lippe-Auenborg.
Oh, gerne.
Richtig. Danke, Anne.
Danke für euren Besuch.
Das war die 6. Ausgabe des Interview-Podcasts Sell Mundart vom Sell Magazin. Wir waren zu Besuch bei der Solawi in Borg in den Lippeauen und haben mit der Landwirtin Anne Reigers gesprochen, die uns das Prinzip solidarische Landwirtschaft und ihren Hof vorgestellt hat. Wir, das sind von der Redaktion des Sell Magazin, Petra Burkhardt und Oliver Hübner. Das Gespräch haben wir am 7. Januar 2026 aufgenommen. Mehr Informationen zur Solawi findest du auf solawi-lippeauen-borg.de. Mehr Informationen rund um diesen Podcast auf selmmagazin.de. Dort gibt es einen zugehörigen Artikel und auch einige schöne Bilder von der Solawi. Den Podcast gibt es auf Spotify, auf Apple Podcasts und ganz sicher auch in deiner Lieblings-Podcast-App. Wir freuen uns über Kommentare und Reaktionen.